In der letzten Zeit predige ich hauptsächlich über das Lukas-Evangelium und deswegen möchte ich auch heute mit euch zusammen einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium anschauen. Das hat jetzt ein bisschen den Nachteil, dass ich mitten in einer Rede von Jesus anfange. Das versuche ich jetzt am Anfang ein bisschen zusammenzupacken. Das ist nicht der Predigttext hier, sondern das ist der Text von der Rede von Jesus. Und Thema von dieser Rede ist das Reich Gottes. So, wenn ihr aufschlagt und es kurz prüft, was ich sage, dann seht ihr ganz am Anfang, Vers 20, da ist der Auslöser für diese Rede die Frage von Pharisäern, wann wird das Reich Gottes kommen? Also Pharisäer kommen zu Jesus und fragen, wann wird das Reich Gottes kommen? Wisst ihr darauf eine Antwort? Was würdet ihr sagen, wenn jetzt ein Pharisäer euch fragt, wann kommt das Reich Gottes? Hören wir mal, was Jesus geantwortet hat. Und zwar hat er eine doppelte Antwort gegeben. Erstens hat er gesagt, das Reich Gottes ist schon da. Das ist mitten unter euch. Man sieht es nicht, aber es ist da. Kein Bundespräsident wird gewählt, ohne dass Gott es nicht will. Kein Bundeskanzler wird eingesetzt, ohne dass Gott so bestimmt. Das Reich Gottes ist da, aber man sieht es nicht. Ja? Jetzt noch nicht sichtbar. Aber einmal wird es für alle sichtbar werden. Also noch als Jesus auf der Erde war, sagt er voraus, ich werde euch verlassen, aber ich komme zurück auf diese Erde. Viele von euch kennen ja das apostolische Glaubensbekenntnis, noch auswendig, oder? Kennt ihr das noch auswendig? In den Großkirchen wird es jeden Sonntag gesagt, in der Regel. Und da steht in Artikel 2, ich glaube in Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn und so weiter. Und dann aufgefahren in den Himmel, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Also das sichtbare Reich Gottes beginnt mit der Rückkehr von Jesus und mit Gericht. Und in den Versen, die wir jetzt nicht lesen, eben wir kommen nachher erst zum Predigtext, wo wir nicht lesen, da sagt er, dann wird es so sein wie bei Noah. Die Leute aßen und die Leute tranken und die Leute lebten und die Leute dachten nicht an Gott. Dann kam Gottes Gericht in Form einer Sintflut und alle außer Noah und seiner Familie sind gestorben. Warum eigentlich wurde ausgerechnet Noah verschont? Warum ist ausgerechnet Noah in die Arche gegangen? Oder warum hat er den Auftrag bekommen, eine zu bauen und gerettet zu werden? Was sagt ihr, warum? Warum Noah? Kennt ihr die Stelle? Ganz genau. Genau. 1. Mose 7, Vers 1 steht, und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich allein habe ich vor mir gerecht erfunden unter diesem Geschlecht. Noah war gerecht, das ist die Abkürzung von er war Gott recht. Und das ist das Thema der Verse, die wir heute lesen, 9 bis 14. Das ist die Frage, wer ist Gott recht? Also darauf geht Jesus dann ein, aber vorher jetzt nochmal die Zusammenfassung von dieser Rede oder das, was er vorher gesagt hat, bevor er dieses Thema angeht, wer ist Gott recht? Also Jesus hat da dieses Beispiel genannt mit Noah und dann nennt er noch ein zweites Beispiel. Wenn das Reich Gottes sichtbar wird, dann wird es sein wie bei Lot. Bei Lot genau dasselbe, auch Gericht, dieses Mal nicht durch Wasser, sondern durch Feuer und Schwefel. Und wieder die Frage, warum wurde ganz Sodom zerstört? Und Gomorra auch noch, aber Lot und seine Familie nicht. Und wieder ist die Antwort, Lot war gerecht. Lot war Gott recht. Das geht aus diesem etwas ungewöhnlichen Dialog, 1. Mose 18 hervor, wo Abraham Gott fragt, was ist, wenn 50 Gerechte in Sodom sind? Und dann 45 und dann 40, dann 30 und dann 20. Und jedes Mal sagt Gott, dann wird die Stadt verschont. Und wir kennen das Ergebnis, die Stadt ist nicht verschont worden, nur Lot und seine Familie. Und 2. Petrus 2 steht es ausdrücklich, Lot war gerecht. Und dann unmittelbar vor dem Abschnitt, zu dem wir eigentlich kommen, Da steht, Gott wird Recht schaffen, denen, die ihn darum bitten. Da geht es um diesen ungerechten Richter, der einer Witwe ihr Recht gegeben hat. Nicht, weil ihr das Recht zustand, sondern weil sie unablässig zu ihm gekommen ist. Und da sagt Jesus, umso mehr, wenn schon dieser ungerechte Richter, dann wird Gott dem Recht schaffen, der ihn unablässig anfleht. Und jetzt sind wir bei den letzten Sätzen von dieser Rede von Jesus zu diesem Thema Reich Gottes. Und da geht es um zwei Beter. Und es geht um die entscheidende Frage, wer ist Gott recht? Wer ist wie Noah? Wer ist wie Lot? In der Theologie nennt man das Thema Rechtfertigung. Bin ich Gott recht? Ist die Frage, die hinter dem steht, was wir heute miteinander überlegen. Bin ich Gott recht? Und da ist es wahrscheinlich so, wie es in jeder größeren Gruppe von Christen ist, manche werden sagen, klar, ich bin Gott recht, und manche werden sagen, ich bin ein bisschen unsicher. Das, was Jesus jetzt sagt, sagt er nicht zu denen, die ein bisschen unsicher sind, sondern er sagt zu denen, die meinen, ich bin Gott recht. Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Er sagte aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Und die anderen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Zöllner steht da hinten in der Ecke. Der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich in seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Also zwei Beter, und der erste spricht ein Dankgebet. Pharisäer spricht ein Dankgebet, voller Zuversicht, er ist sicher, dass er Gott recht ist. Und der zweite Beter ist auch sicher, aber er ist sicher, dass er Gott nicht recht ist. Er sagt nur einen kurzen, es ist ein kurzes Gebet, das er spricht: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Er bittet um Gnade. Und beide kommen zu ihrer Einschätzung, weil sie meinen, sie wissen, wer Gott recht ist. Ja? Sie meinen, dass sie Gottes Maßstab kennen. Und sie meinen, der Maßstab heißt, ihr Maßstab, den sie meinen, dass Gott anlegt, ist: Wer die Gebote einhält, der ist Gott recht. Wer die Gebote einhält, der ist gerecht. Und der Pharisäer, der war überzeugt, er entspricht dem Maßstab. Und der Zöllner weiß, dem Maßstab entspreche ich nicht. Und jetzt lese ich den letzten Vers, der enthält das Urteil von Jesus über diese beiden. Vers 14. Ich sage euch, der Zöllner ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu dem anderen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Also diese Stelle oder diese Aussage, dieser Vers 14, der sagt uns, beide haben sich geirrt. Beide, sowohl der Pharisäer als auch der Zöllner, haben sich geirrt. Der Pharisäer, er ist Gott nicht recht, hat sich geirrt. Der Zöllner, er ist gerecht, hat sich auch geirrt. Er ist gerecht. Das bedeutet, Gottes Maßstab ist anders. Gottes Maßstab heißt, wer auf sich selbst vertraut, der ist verloren. Nur wer auf Gottes Gnade vertraut, der ist Gott recht. Und bei Aussagen von denen, da müssen wir sehr aufpassen, weil da meinen wir schnell, wir haben diese geistliche Wahrheit verstanden, weil wir es so oft hören. Aber ich möchte euch bitten, dass ihr das nochmal ganz genau durchdenkt heute mit mir zusammen. So denken wir zuerst nochmal über diesen Zöllner nach. Ein Zöllner ist jemand, der Leute abgezockt hat. Also heute gibt es ja Lohnsteuer. Da kann man nicht viel drehen. Der Arbeitgeber überweist die Steuer direkt an den Staat. Ja? Ich könnte sagen, aber ich will betrügen bei der Lohnsteuer, würde nicht gehen. Ich habe gar nichts damit zu tun, weil der Arbeitgeber überweist es. Damals war es anders. Damals hat der Staat auf andere Weise an sein Geld kommen müssen. Und zwar unter anderem über Wegesteuern. Also das ist so wie Maut praktisch. Wenn jemand durchgekommen ist, dann hat er an Zöllner Zoll bezahlt. Aber diese Zöllner waren keine Beamten, wie auf dem Finanzamt, die einen festen Betrag einkassiert haben, sondern das waren Freiberufler. Die haben den Römern einen bestimmten Betrag abliefern müssen und wie viel sie selbst kassiert haben, war ihnen überlassen. Ja, die Folge war, sie haben so viel einkassiert, dass es für sie zum Leben sich ganz gut ausging. In den Augen der Bevölkerung war das zu viel, deswegen galten Zöllner als unehrliche Halsabschneider. Und der Zöllner hat es auch so gesehen, hat er ja gar nicht abgestritten. Er hat gesagt, ich bin Sünder. Er hat nicht gesagt, ich bin Gott recht, sondern er ist gekommen und hat gesagt, sei mir Sünder gnädig. Angenommen, unter uns ist so ein Sünder. Angenommen, unter uns ist jemand, der weiß, ich habe so viel falsch gemacht in meinem Leben, gefangen in irgendwelchen Süchten vielleicht, oder betrogen, oder gelogen, und du bist dir sicher, ich habe keine Chance, wenn Christus mich beurteilt, ich bin verloren. Und wenn du dann sagst, ich flehe wie dieser Zöllner, Gott sei mir gnädig, dann kann ich dir diese gute Nachricht sagen. Die gute Nachricht ist, du bist Gott recht. Du bist Gott recht, weil eben der Maßstab für Gott recht sein nicht keine Süchte, nicht betrogen, nicht gelogen, sondern der Maßstab ist, auf die Gnade Gottes vertrauen. Gottes Gnade vertrauen. Unsere Schuld, die müssen bestraft werden und die wurden bestraft durch Jesus. Er hat die Strafe bekommen, deswegen ist Gott uns gnädig. Und das ist jetzt etwas, was uns keine großen Probleme macht, glaube ich, oder? Dass Sünder in den Himmel kommen können, das wissen wir gut und das macht uns keine Probleme. Schwieriger ist jetzt, das Zweite zu verstehen, und zwar diese Aussage, dass ein Pharisäer keine Chance hat, in den Himmel zu kommen. Ja, der Pharisäer war Gott nicht recht. Und das, da müssen wir eben ein bisschen nachdenken, wie kann das sein, weil das war ja kein schlechter Mann. Es gab in der Zeit ungefähr 8000 Pharisäer in Israel. Das war so eine Art Orden, also so wie vielleicht die Augustiner oder die Franziskaner. Das waren Leute, denen es besonders wichtig ist, Gott zu gefallen. Und er zählt ja auch auf die Gebote, die er befolgt hat. Nicht stehlen, nicht die Ehe brechen, im Gegenteil, Gott dienen durch Fasten und den Zehnten geben. So hat der Mann gelebt. Ist es gut oder schlecht? Das ist ja gut. Ja? Warum dann dieses vernichtende Urteil, dass er Gott nicht recht ist? Bitte? Ja, aber das war ja logisch. Er hat gedacht, das ist der Maßstab. Gebote einhalten, er hat gesagt, ich halte sie ein. Und das ist ja auch unser Erziehungsziel bei unseren Kindern. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Markus, aber das ist ja ein gutes Ziel, dass wir zu den Kindern sagen, sei ehrlich, stiehl nicht, brich auf keinen Fall in eine Ehe ein oder aus einer Ehe aus, mach bestimmte geistliche Übungen wie Bibel lesen und beten. Wenn unsere Kinder sagen, wie der Pharisäer, das mache ich, dann freuen wir uns mehr, als wenn unsere Kinder, wenn wir wissen, unsere Kinder zocken andere Leute ab, oder? Und das ist wichtig, dass wir das verstanden haben. Es ist gut, wenn wir uns bemühen, die Gebote Gottes zu befolgen, aber das hat rein null damit zu tun, ob wir Gott recht sind oder nicht recht sind. Ja? Es ist gut, nicht zu stehlen, es ist gut, zu fasten und den Zehnten zu geben. Aber das ist komplett unabhängig davon, ob wir Gott recht sind. Das wäre nur, wenn das Gottes Maßstab wäre, dann wäre das wichtig. Aber Gottes Maßstab ist anders. Gottes Maßstab ist nur, wer auf seine Gnade vertraut. Und das sehen wir eben an diesem Beispiel ganz deutlich. Gottes Maßstab. Wer darauf vertraut, dass er Gottes Gebote ja einhält, der ist verloren. Und nur wer versteht, dass er auf Gnade angewiesen ist, ich bin Sünder, sei mir Sünder gnädig. Das ist der einzige Weg, um Gott recht zu sein. Und wir versuchen das mit dem Maßstab noch an einem Beispiel zu verdeutlichen. Das ist sowas Ähnliches wie Fußball, Basketball. Ich weiß nicht, ob ihr die Regeln kennt. Geht wie Fußball, aber man spielt nicht mit dem Fuß, sondern wirft mit der Hand. Und die Tore heißen Baskets. Und die hängen in einer Höhe von, weiß es jemand? 3,05 Meter. 3,05 Meter sind die oben. Einer der besten deutschen Basketballspieler. Ich weiß nicht, Österreich. Weiß jetzt, da gibt es sicher auch gute, aber weiß ich jetzt nicht. Ich kenne halt die Deutschen. Oder ich kenne eigentlich nur ihn. Dirk Nowitzki. Größe 2,13 Meter. So schaut es aus, wenn er bei anderen Leuten steht. Und das sind auch Basketballer, glaube ich. Die sind auch recht groß. Aber er überragt sie noch ein bisschen. Und er ist Nationalspieler, Basketball-Nationalspieler. Der Bundestrainer hat einen Maßstab, nach dem er Spieler beruft. Sie müssen gut werfen können, müssen Kondition haben und eine gewisse Größe haben. 2,13 Meter ist nicht so schlecht. Angenommen, ich möchte auch gern Basketball-Nationalspieler werden. Und ich gehe zum Trainer und sage, ich trainiere gut, meine Kondition ist okay, ich streng mich voll an. Und ich bin auch 2,13 Meter groß. Glaubt ihr mir? Aber ich habe extra meinen Maßstab mitgebracht, wo ihr das sehen könnt. Und das ist 1 Meter. Seht ihr, könnt das lesen? 2 Meter, 2,13 Meter. Und das passt. Der Maßstab stimmt. Den habe ich selber gemacht. Und jetzt könnte der Trainer sagen, okay, ich lasse den Werner mitspielen. Der strengt sich ja an, er gibt sein Bestes. Wäre das hilfreich? Das wäre nicht hilfreich. Ich würde hoffnungslos unter die Räder kommen und die ganze Mannschaft wäre im Nachteil wegen mir. Und das Einzige, was helfen würde, dass ich in der Basketball-Nationalmannschaft spielen kann, ist, ich müsste nach dem Maßstab des Trainers 2,13 Meter groß sein. Vom Körperbau her ein Schrank. Ja, das kann kein Trainer machen. Und ich selbst kann tun, was ich will. Ich werde nicht 2,13 Meter. Es geht nicht um ein Spiel, es geht um das wirkliche Leben. Und da ist es auch so, kein Mensch kann so leben, dass er Gott recht ist. Wir können unsere eigenen Maßstäbe machen, können sagen, nach meinem Maßstab passt mein Leben. Ich finde, das ist ganz in Ordnung. Wir können uns anstrengen, aber nach dem Maßstab Gottes weit daneben, überhaupt keine Chance. Gott lieben, das können wir nicht so, wie es Gott gern hätte. Den Nächsten lieben, wir könnten über einzelne Punkte reden. Aber glaubt mir einfach, keiner von uns schafft es, den Nächsten zu lieben. Nur wenn der andere voll nett zu uns ist, können wir auch voll nett sein. Aber in dem Moment, wo der andere uns eins reinhaut oder uns mobbt oder irgendwas Schlechtes über uns sagt, dann merken wir, wie weit wir weg sind von diesem Einhalten können, Gottes Gebote einhalten können, den Nächsten zu lieben. Das ist wie ein Basket in 6 Meter Höhe, da treffen wir nie hinein. Also wir können tun, was wir wollen, das macht uns nicht recht vor Gott. Die einzige Lösung ist, Gott selbst muss mich recht machen. Und er tut's, wegen Jesus ist es möglich. Es gibt keine andere Möglichkeit. Habt ihr den Punkt verstanden? Das ist der elementare Punkt, um den geht's in unserem ganzen Glauben. Und das ist vor allem wichtig, wenn wir Kinder in der zweiten Generation sind. Also wenn die Eltern schon gläubig waren. Hubert, bei dir war das Glaub nicht, oder? Deine Eltern waren nicht gläubig? Kann man nicht so sagen, okay. Okay. Aber egal. Ich meine, wenn unsere Kinder gläubig waren, bei mir war das so, meine Eltern waren gläubig und sie haben mich so erzogen, dass mir die Gebote wichtig waren, schon immer. Und das ist gut. Aber das, was dann ein bisschen schwierig ist, ist zu verstehen, dass dieser Basket viel zu hoch, trotzdem viel zu hoch hängt. Ja, also zumindest bei mir war es so, ich habe relativ lang gebraucht, um das zu kapieren, weil ich eben äußerlich schon immer so gelebt habe, dass die Leute erwartet haben, dass ein Christ lebt. Geraucht habe ich nur als 15-Jähriger aus dem Klofenster raus, ich war nie betrunken, Mir wäre nie in den Sinn gekommen, jemand anzulügen, also weder aus Höflichkeit noch aus Not oder irgendwas. Und als ich mich dann bei einer Evangelisation, als mich dann jemand gefragt hat, da war ich Teenie, ob Jesus meine Sünden vergeben hat, ich habe nicht gewusst, von was er jetzt genau redet, weil ich gedacht habe, ich lebe doch so, dass es passt. Wo ist da Sünde? Und seht ihr da die Parallele von Gemeindekindern zu Pharisäern? Dass es eben, dass wir voll Zuversicht sind auf das, weil wir ja so leben, wie es sein soll. Ja? Und der Zöllner, der hat da einen ganz großen Vorteil. Also jemand, der voll aus dem nichtchristlichen Umfeld kommt, für den ist es viel leichter, das zu sehen. Also wer mit Drogen zu tun hat oder Vorstrafen in seinem Register hat oder eben irgendwelche Süchte mit sich rumträgt, für den ist es viel klarer, dass er sagt, ich bin Sünder, da passt was nicht. Da passt was nicht, wenn ich an mich denke und an Gott denke, dann merke ich, da passt irgendwas nicht. Das ist da viel leichter und er sieht viel leichter, dass er Gottes Gnade braucht, weil er selbst nicht recht ist. Wer nach den Maßstäben der Welt christlich lebt, der tut sich viel schwerer, dass er aus eigenem Tun Gott nicht recht sein soll. Übrigens, jemand hat mir diese Broschüre gegeben hier, die heißt Ein Geschenk vom Nachbarn. Die wird in Wien verteilt, vielleicht bald auch hier bei uns. Also wenn ihr zum Jesusmarsch geht, vielleicht gibt euch jemand das, vielleicht sogar beim Jesusmarsch. Ich hoffe nicht. Aus der Einleitung, da steht, das Thema, über das ich gerne mit Ihnen sprechen möchte, ist der Islam. Würde ich das nicht tun, dann fürchte ich, dass ich am Tag des jüngsten Gerichts dafür gerade stehen muss, dass ich Sie nicht über den Islam informiert habe oder es zumindest versucht habe. Das ist die Einleitung, geht noch weiter, ist ganz nett formuliert. Und dann kommen nur Koranverse. Also so Seite und immer ein Koranvers. Koranvers, Koranvers. Das neue Thema hier, hast du dich umgesehen und dann Koranverse, Koranverse. Sehr gut gemacht. Und über das, was Allah recht ist, steht Sure 16, Vers 97. Wer rechtschaffen handelt, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden wir ganz gewiss ein gutes Leben geben. Und wir werden ihnen ganz gewiss mit ihrem Lohn das Beste von dem vergelten, was sie taten. Was ist der Maßstab, um Gott recht zu sein im Islam? Was lehrt der Islam darüber? Rechtschaffen leben. Der ist Allah recht, der rechtschaffen lebt. Und es ist unangenehm, wenn wir zu dem Pharisäer oder zu dem Moslem sagen müssen, rechtschaffen handeln ist nicht der Maßstab. Bei Gott gilt, der Korb hängt viel zu hoch, du bist viel zu klein, um Gott recht zu sein. Deine einzige Chance ist, dass Gott dir gnädig ist, dass er rettet und das macht er wegen Jesus. Nichts, was wir tun können, sondern das, was er getan hat. Der ist Gott recht, der betet wie der Zöllner, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Und wenn wir so beten, also jetzt nicht nur die Worte, um Worte geht es nie im Glauben, geht immer um das, was im Herzen ist. Wenn das in unserem Herzen ist, dass wir das erkannt haben, ich habe nur die einzige Chance, Gott recht zu sein, ist Jesus. Wenn wir das Gott sagen, dann haben wir diese Zusage, dieses Gebet wird erhört. Das wird erhört. Wie diese Witwe zu dem ungerechten Richter gekommen ist und ihm immer wieder angefleht hat und er dann, weil es ihm zu viel war, hat er erhört, so wird Gott, wenn wir müssen nur einmal kommen und dieses Gebet sprechen und er wird es erhören. Damit sind wir Gott recht. Wenn ihr jetzt nochmal diese beiden Männer vor Augen habt beim Gebet, der Pharisäer und dann im Eck der Zöllner und die Augen niedergeschlagen, wie sollen wir sein? Wie der Pharisäer oder wie der Zöllner? Nein, wir müssen eine Mischung machen. Wir müssen eine Mischung machen. Der Pharisäer war voller Zuversicht, aber er hat sich getäuscht. Der Zöllner hat gedacht, ich habe keine Chance und hat auf den Boden geschaut. Aber wir wissen ja jetzt, wie das Urteil ausschaut. Das Urteil heißt, der Zöllner kann den Blick erheben. Der Zöllner kann voller Zuversicht sein. Ja? Und wenn wir das verstanden haben, dass Jesus unsere Schuld bezahlt hat, dass wir Gott recht sind, dann können wir wie der Zöllner, das gleiche Gebet wie der Zöllner, sei mir Sünder gnädig, wir wissen, er ist uns gnädig, und dann können wir unsere Augen erheben und voller Zuversicht mit Gott reden. Wir Christen müssen nicht wie ein Häufchen Elend dastehen, wie der Zöllner vorher, sondern wir können uns freuen und wir können dankbar sein, dass wir Gott recht sind. Wir können voller Zuversicht an diesen Tag denken, wenn Jesus wieder zurückkommt. Und das kann jederzeit sein. Ja, also da dürfen wir uns vielleicht nicht zu sehr darauf verlassen, Josef, dass zuerst in der ganzen Welt das Evangelium gepredigt werden muss. Weil die Schrift lehrt uns, jederzeit kann Jesus wiederkommen. Die Apostel haben schon darauf gewartet, dass er wiederkommt. Und auch jetzt, er kann in der nächsten halben Stunde wiederkommen. Da brauchen wir nicht im Hinterkopf haben, aber vielleicht gibt es da noch irgendeinen Indianerstamm im Amazonasgebiet. Das ist Gottes Sache. Da gibt es ja noch eine Zwischenzeit. Ja, wenn wir zu Jesus kommen, dann gibt es die Zeit, wo die Juden missionieren. 144.000 Juden aus jedem der 12 Stämme, 12.000 werden missionieren. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Aber für uns ist, wir sollen jederzeit in dieser Erwartung leben. Unser Herr kann jederzeit kommen. Und das ist unsere Hoffnung und unsere Freude. Und auf den Tag, da schauen wir mit Zuversicht. Nicht mit heimlicher Angst, reicht's oder reicht's nicht. Wenn wir aufrichtig überzeugt sind, Jesus hat für mich meine Sünde bezahlt, dann können wir voller Zuversicht sein auf den Tag, wenn Gottes Reich sichtbar sein wird. Amen. Ich möchte gerne noch beten. Lieber Vater im Himmel, das wüssten wir alles nicht, wenn du es uns nicht geoffenbart hättest, wenn du uns das nicht sagen würdest. Wir würden auch denken, wir müssen uns einfach anstrengen, aber wir sind so dankbar, dass wir wissen, dass du deinen Sohn für unsere Schuld zu unserer Rettung geschickt hast. Und deswegen wollen wir mit großem Dank, mit großer Freude, mit großer Zuversicht durch unser Leben gehen und freuen uns auf den Tag. Wenn wir das, was wir jetzt ganz sicher glauben, auf das wir vertrauen, wenn wir das von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Du bist der Große und der Gewaltige und wir preisen dich und beten dich an. Amen.